Wir lesen noch einmal Hebräer 9, Vers 23. Es war also notwendig, dass die bildhaften Darstellungen der Dinge, die in den Himmeln sind, durch solche Mittel gereinigt werden sollten, nämlich durch die Blutopfer. Die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Opfer als diese, denn nicht in ein von Händen gemachtes Heiligtum ging der Christus ein, ein entsprechendes Abbild des Wahren, sondern in den Himmel selbst, um nun vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen oder offenbar zu werden, zu unseren Gunsten. Also zuerst zu Vers 23, es war notwendig, dass die himmlischen Dinge durch bessere Opfer gereinigt werden als diese. Manche haben sich gefragt, was heißt hier, dass der Himmel gereinigt werden muss? Ist denn der Himmel unrein und jetzt muss er gereinigt werden, damit ich dorthin kommen kann? Was soll das heißen? Da muss man die hebräische Terminologie verstehen. Reinmachen heißt zugänglich machen. Man macht etwas rein. Also wenn es um Menschen geht, dann ist es klar, dann müssen wir gereinigt werden. Wenn es um einen Bereich geht, der gereinigt werden soll, dann heißt es, er muss zugänglich gemacht werden, damit man jetzt hinkommen kann. Also wenn im Alten Testament das Zelt gereinigt wird, dann damit der hohe Priester ins Heiligtum hineingehen darf. Wenn himmlische Dinge gereinigt werden, dann ist es nicht im Sinne von Waschen zu verstehen, sondern es geht darum, dass diese Dinge werden zugänglich gemacht für uns. Sie werden uns zugesondert, geheiligt für uns. Sie werden uns zugeordnet, sodass wir da jetzt hin dürfen. Wie dürfen wir hin? Ja, wir müssen natürlich rein sein, um dorthin zu kommen. Letztlich geht es um uns hier. Und die himmlischen Bereiche, die Dinge in den Himmel müssen durch Christi Blut gereinigt werden, heißt für uns zugänglich gemacht werden. Also wir hätten nicht eingehen dürfen, wäre nicht das Blut Christi da. Aber weil er jetzt da ist, durch dieses Blut ist es jetzt geheiligt, deshalb ist es jetzt zugänglich gemacht für uns. Wo Unreinheit ist, da darf man ohne Opfer, ohne dieses Opfer Christi nicht hinkommen. Aber jetzt ist Christi Opfer für meine Unreinheit bezahlt worden. Jetzt ist für mich das Heiligtum zugänglich gemacht worden. Jetzt ist das Heiligtum für mich heilig, das heißt abgesondert für mich. Ja, für mich ist es jetzt auch. Nicht nur abgesondert einfach von Sünde und nur für Gott, sondern jetzt ist es auch für mich. Ich darf jetzt hin dort. In diesem Sinne, jedenfalls so ist auch die hebräische Bedeutung von Reinigen und Heiligen. Das ist eine von den hebräischen Bedeutungen von Reinen und Heiligen, also zugänglich machen. Dann wird die Stelle sehr einfach. Also auf diese Weise muss der Himmel also für uns zugänglich gemacht werden. Also rein im kultischen Sinne. Ja. Wenn im Alten Testament etwas unrein war, dann heißt, dann darf man dort nicht hin. Und jetzt ist es für mich zugänglich. Nämlich durch das Opfer Jesu Christi, durch das Blut Jesu Christi. Denn nicht in ein von Händen gemachtes Heiligtum ging der Christus ein, ein entsprechendes Abbild des wahrhaftigen, des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um nun vor dem Angesicht Gottes offenbar zu werden, zu unseren Gunsten. Zu unseren Gunsten. Wie kann ich sicher sein, dass Gott meine Sünden nicht doch noch im Gericht zur Sprache bringen wird? Wie kann ich mir sicher sein, dass ich nicht doch noch als Schuldiger dastehe vor dem Gericht, vor Gott? Nun, der Herr Jesus ging für uns, der erscheint für uns, zu unserem Gunsten erscheint er vor Gott. Ist er jetzt vor Gott offenbar? Der Herr Jesus ist gekommen, ist auferstanden, in den Himmel aufgefahren, kommt vor den Thron und was sagt Gott zu ihm? Setze dich zu meiner Rechten. Der Herr Jesus wurde angenommen, weil er vollkommen Gott war, weil er vollkommen war als Mensch. Beides. Er war vollkommener Mensch, er hat nie gesündigt. Ja klar, der Herr Jesus ist angenommen worden. Gut. Aber was ist jetzt mit mir? Vers 24 sagt, er ist nicht nur um seinetwillen angenommen, um seiner Vollkommenheit willen angenommen, und er darf sitzen, weil er ist rein, die anderen nicht. Nein, Vers 24 sagt, er erscheint jetzt für mich, das heißt als mein Stellvertreter erscheint er jetzt vor Gott, als mein Repräsentant ging er dorthin und hat sich vor Gott erschienen, vor Gottes Angesicht offenbar geworden, zu unseren Gunsten, zu meinem Gunsten. So wie der hohe Priester im Alten Testament vor Gott erschien, dort im Allerheiligsten, als Repräsentant des Volkes. Der hohe Priester geht einmal hinein, einmal im Jahr geht er hinein ins Allerheiligste, da steht er nicht im eigenen Namen da und sagt Gott, bitte vergib mir. Er steht im Namen des ganzen Volkes da und das Volk wartet draußen mit Zittern und Zagen. Manche sagen sogar, dass sie den hohen Priester angebunden haben mit einem Seil. Das jedenfalls irgendwo bei irgendwelchen jüdischen Literatur ist das zu lesen, dass man manchmal den hohen Priester mit einem Seil angebunden hat, dass falls der nämlich sterben sollte in der Heiligkeit, im heiligen Angesicht Gottes, dann kann man ihn wieder rausziehen, ohne dass man selber hinein muss und sterben würde. Und da steht nun das Volk mit Zittern und Zagen draußen, wird Gott noch ein Jahr mit uns verfahren? Wird er uns die Sünden vergeben? Wird er unseren Repräsentanten annehmen und das Blut, das er bringt? Wenn der Repräsentant angenommen wird, dann wird das Volk angenommen. Und wenn er herauskommt und er sagt, ja, Gott hat das Opfer angenommen, dann freut sich das Volk. Dann muss der hohe Priester muss dann noch ein Opfer bringen. Es sind da einige Opfer zu bringen. Er muss dann noch ein Opfer bringen und den Bock in die Wüste jagen und so weiter. Also, wie ist es aber bei dem Herrn Jesus? Wenn der Herr Jesus angenommen wurde, dann wird das Volk angenommen, sein Volk auch angenommen. Wenn er verworfen wird, dann ist das Volk auch verworfen. Und jetzt ist der Herr Jesus als mein Stellvertreter dort. Und jetzt ist die Frage, ja, weiß das der Herr auch? Weiß das Gott auch, dass Jesus als mein Stellvertreter, als mein persönlicher, ich rede jetzt nicht allgemein, als der Stellvertreter aller Christen, nein, als mein persönlicher Stellvertreter. Ich bin ein so ein kleiner Mensch, ein so unbedeutender Mensch in der Geschichte. Ist der Herr Jesus als wirklich jetzt, heute im Jahr 2008, als mein Stellvertreter vor dem Thron Gottes? Zählt das für mich? Weiß das Gott auch? Der Herr Jesus könnte es ja wissen, aber weiß es der Herr auch? Ja, natürlich weiß es der Herr. Ja, weiß Gott, dass alle meine Sünden, die ich persönlich, ich, meine kleine Person, die ich getan habe, und die ich je tun werde, dass der Herr Jesus alle diese Sünden getragen hat, Vergangenheit und Zukunft. Und dass mein Stellvertreter jetzt dort steht mit dem Blut. Ja, der Herr weiß es. Wenn der Herr Jesus jetzt für mich persönlich dort vor Gott erscheint, er, der für mich persönlich gestorben ist, der mein persönlicher Stellvertreter geworden ist, mein persönlicher Rechtsanwalt und Fürsprecher geworden ist, hat Gott diesen persönlichen Fürsprecher auch angenommen oder sagt er, na, es gibt einige Ausnahmen. Für die darf er nicht Stellvertreter sein. Nein, es gibt keine Ausnahmen. Das heißt, Gott sagt zu dem Sohn, ja, ich nehme dich an, in dem Wissen, dass du hier dastehst für all die anderen des Volkes und auch für mich, für meine kleine Person, steht Jesus Christus da und Gott weiß es und Gott sagt Ja zu ihm, in dem Wissen, dass er mich vertritt. Das ist was Wunderbares. Dann darf ich wissen, ich bin angenommen. Alle meine vergangenen Sünden, die weiß er, für diese gestorben. Ist er für die zukünftigen Sünden auch gestorben? Das wäre ja furchtbar, wenn er für die zukünftigen nicht gestorben wäre.
Kann man das so sagen, dass Gott weiß alles, was der Sohn weiß?
Ja. Preis dem Herrn. So und so, ja. Der Vater weiß, was der Sohn weiß, und der Sohn weiß, was der Vater weiß. Als Mensch wusste er eines nicht, den Tag seiner Wiederkunft. Als Mensch spricht er da, aber es ist was anderes. Hat er darauf verzichtet zu wissen. Er hätte schon wissen können, wenn er nicht darauf verzichtet hätte zu wissen. Aber der Herr Jesus hat verzichtet, als Mensch einige Sachen zu wissen. Freiwillig verzichtet, einige Sachen zu wissen. Als Gott weiß er alles. Und das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Der Vers geht hier, ja, bitte. Eben, ich habe gesagt, als Mensch wusste er es nicht. Als Mensch, also sich, hat er darauf freiwillig verzichtet, das zu wissen. Als Mensch hat der Herr Jesus einige Sachen verzichtet zu wissen. Als Mensch hat er sogar verzichtet, am Anfang hat er verzichtet, die Sprache zu können. Und er musste lernen, Hebräisch lernen von seiner Mutter, Muttersprache. Griechisch lernen, Aramäisch lernen. Der Herr Jesus hat mindestens 3 Sprachen gesprochen. Die hat er lernen müssen. Hätte das vorher können? Hat er vorher einmal Aramäisch gekannt? Keine Frage. Aber er hat es gelernt, wie man sich die Zähne putzt. Hat sich freiwillig darauf verzichtet, dass er das von vornherein kann. Er hat es gelernt. Und so hatte der Herr auf vieles verzichtet. Und er hat darauf verzichtet, seine Allwissenheit zu gebrauchen. In manchen Fällen hat er sie gebraucht. So, es gibt so Fälle, wo der Herr Jesus ganz klar sagt, ich weiß, was ihr denkt, oder? Er wusste, was die anderen dachten. Aber manchmal hat er nachgefragt und hat darauf verzichtet, diese Allwissenheit zu verwenden. Und genauso redet er, wenn er von dem Tag der Wiederkunft spricht, von dem Tag des Endes, das weiß nur der Vater. Aber da spricht er als Sohn, da spricht er als erniedrigter Sohn Gottes. Also, darf ich jetzt wissen, dass ich angenommen bin, trotz meiner vergangenen und zukünftigen Sünden? Ja, ich darf es wissen. Und da kann jetzt meine Seele ruhen in diesem hohen Priester. Da kann sie ruhen. Und das ist nicht alles, sagt der Hebräerschreiber, wir sind noch gar nicht fertig, das ist nicht alles. Es ist noch mehr. Auch nicht, damit er sich selbst oftmals darbringe, Vers 25, gleich wie der hohe Priester alljährlich in das Heiligtum eingeht, mit fremdem Blut, da es in dem Falle für ihn nötig gewesen wäre, oftmals zu leiden, seit Gründung der Welt. Aber nun ist er einmal gegen Vollendung der Weltzeiten hin offenbar geworden, um durch das Selbstopfer Sünde wegzutun. Und insofern es das Los der Menschen ist, einmal zu sterben, nach diesem aber das Gericht ist, so wird der Christus, nachdem er einmal dargebracht wurde, um die Sünden vieler zu tragen, ein zweites Mal ohne Sünde, das heißt ohne Bezug zur Sünde, gesehen werden, zum Heil denen, die auf ihn warten. Der Herr Jesus wird wiederkommen. Genauso wie der hohe Priester, das Volk wartet draußen und wartet, kommt er wieder raus, der hohe Priester, und dann kommt er und verkündigt dem Volk, Gott hat uns wieder vergeben. Aber wir müssen da noch ein paar Opfer bringen. Jetzt geht's gleich, er muss dann wieder ein paar Opfer bringen, 3. Mose 16, ich glaube einen Stier oder einen Bock muss er nehmen und opfern und einen Bock muss er in die Wüste jagen. Also er muss gleich wieder, was die Sünde betrifft, muss er gleich wieder weitere Opfer vollbringen. 3. Mose 16, ich finde jetzt den Vers in der Schnelligkeit. Hat ihn jemand? Und hatte die, Vers 20, und hatte die Sühnung des Heiligtums und des Zeltes und der Zusammenkunft und des Altars vollendet, so soll er den lebenden Bock herzubringen und einen vorher, noch weiter vorher. Hat er noch einen anderen Bock töten müssen. Das ist Vers 17. Ja, 17 geht er hinein, oder? Vers 17 geht er hinein, tut Sühnung, dann kommt er wieder heraus. Vers 18, und er soll hinausgehen zu dem Altar, der vor dem Herrn ist, vor Jahwe, und Sühnung tun für ihn. Jetzt muss er für den Altar noch Sühnung tun draußen. Dann nehme er von dem Blut des Stieres und von dem Blut des Bockes und tue es an die Hörner des Altars ringsherum und sprenge von dem Blut mit seinem Finger 7-mal an denselben und reinige ihn und heilige ihn von den Unreinigkeiten der Kinder Israel. Und hat er die Sühnung des Heiligtums und des Zeltes, der Zusammenkunft und des Altars vollendet, so soll er den lebenden Bock herzubringen. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Bockes und bekenne auf ihn alle Ungerechtigkeiten der Kinder Israel und alle ihre Übertretungen nach ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Bockes und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Bock alle ihre Ungerechtigkeiten auf sich trage in ein ödes Land, und er schicke den Bock fort in die Wüste. Also, wenn Aaron herauskommt, dann kommt er wieder heraus und muss wieder was tun wegen der Sünde. Wenn der Herr Jesus Christus herauskommt, wiederkommt, aus dem Heiligtum zurückkommt auf diese Erde, dann kommt er ohne Bezug zur Sünde, ohne Sünde selber und ohne Beziehung zur Sünde, um nicht ein weiteres Sündopfer dazu bringen. Er kommt, um mein Heil zu vollenden. Er kommt, um mein Heil ganz fertig zu machen. Und da steht ja in Vers 8, wir haben es gelesen in Vers 28, es ist das Los des Menschen, einmal zu sterben und nach diesem das Gericht. Das heißt, der Mensch stirbt einmal und dann gibt es ein Gericht über alles, über das ganze Leben. Und jetzt hat der Herr Jesus genau diese alle Sünden, die ich auf mich geladen habe und geladen werde, auf sich genommen, damit ich in diesem einen Gericht vor Gott bestehen kann. Das heißt, alles zusammen, alles, das betrifft mein ganzes Leben, er hat alles auf sich genommen, um die Sünde wegzutun, durch sein Selbstopfer. Und so wie es ein einziges Gericht gibt für den Menschen und der Herr Jesus für dieses eine Gericht, anlässlich dieses einen Gerichtes oder wegen diesem einen Gericht für mich alles bezahlt hat, auf sich genommen hat, damit ich da durchkomme, so wird der Herr Jesus einmal wiederkommen. Einmal, um das Heil ganz zu vollenden. Dann wird unser Leib auferstehen oder von denen, die leben, das wird der Leib verwandelt werden. Und wir werden in einen Raum versetzt werden, wo wir nicht mehr umgeben sind von Sünde. Und die Sünde in uns wird auch nicht mehr sein. Wir haben ja Sünde in uns, wir haben Sünde um uns herum. Und da werden wir von beidem befreit sein. Wir haben einen Körper, der zur Sünde tendiert, von dem werden wir auch befreit und haben einen neuen Körper. Also hier ist der Versöhnungstag beschrieben, der hohe Priester wandert hinein ins Heiligtum, kommt wieder heraus, so wie der Herr Jesus in der Wirklichkeit ist hineingegangen in den Himmel und er kommt wieder zurück. Denen zum Heil, die auf ihn warten, da wartet das Volk draußen. Und der Herr kommt und vollendet das Heil. Ohne Sünde, also im Sinne von ohne Bezug zur Sünde, ohne weitere Sündopfer darzubringen. Und das bringt uns zu Kapitel 10. Oder sind da noch Fragen und Ergänzungen zu Kapitel 9? Ja?
Eine Frage, warum steht hier geschrieben, um die Sünde vieler zu tragen, nicht alle Menschen? Er ist ja für alle gestorben.
Ja, das haben wir öfters, diesen Ausdruck. Vor allem in Römer 5 auch. Und diese viele steht im Gegensatz zu ein. 6 Milliarden Menschen sind viele und 7, 8 Milliarden Menschen sind viele im Gegensatz zu einem. Und der Herr Jesus hat die Sünden von vielen getragen. Und diese viele sind alle Menschen, sind nicht im Gegensatz zu wenigen oder einen. Und das, vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel das in Römer 5, da ist es ja auch die vielen, da ist immer von den vielen die Reden und von dem einen, oder? Viele und einer, die stehen immer gegenüber. Römer 5, Vers 12 folgende. Dort heißt es, durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Oder? Durch einen. Und dann, alle haben gesündigt am Ende des Verses. Alle. Und dann Vers 15 zum Beispiel. Jedoch nicht wie der Fehltritt, so auch die Gnadengabe. Denn wenn durch den Fehltritt des einen die vielen starben. Wer sind die vielen? Wie viele sind die vielen, die gestorben sind? Das sind alle. Die vielen sind alle. Die vielen sind nicht nur einfach, ein Teil von der Menschen ist gestorben. Viele sind gestorben. Nein, alle. Hier steht also auch einer und viele gegenüber. Und das ist auch beim Herrn, und später dann auch in diesem Abschnitt noch, immer wieder, der eine und die vielen. Zum Beispiel, komm noch, da, hier, Vers 19. Gerade so wie durch das Nichtgehorchen des einen Menschen die vielen zu Sünden gemacht wurden, so werden jetzt durch das Gehorchen des einen die vielen zu Gerechten gemacht werden. Die vielen sind alle. Alle werden zu Gerechten gemacht. Alle. In ihm, wohlgemerkt, in ihm. Das heißt, wer sich nicht bekehrt, der ist dann nicht in ihm. In dem Sinne ist das zu verstehen. Der Herr Jesus sagt ja auch, dies ist mein Blut, das für viele vergossen wird. Für viele, nicht nur für einen. Bitte. Nein, weil wir ja nicht vergessen haben, was Kapitel 2, Vers 9, 10, glaube ich, stand, dass er für alle, für jeden den Tod geschmeckt hat. Und wenn er für jeden den Tod geschmeckt hat, ist es automatisch, dass die Sühnung für jeden ist. Also es ist die Lehre, dass der Herr Jesus nur für die gestorben ist, die ihn annehmen. Oder vielleicht habe ich falsch verstanden. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also, dass er nur für die gestorben sei, die ihn annehmen. Der Herr Jesus ist nicht nur für die gestorben, die ihn annehmen. Und er hat nicht nur gesühnt für die, die ihn annehmen. Der Herr hat gesühnt für mehr, als die ihn annehmen, nämlich für alle Menschen. Und das, auch wenn das umsonst war, er hat viele für umsonst bezahlt. Er hat für viele bezahlt, die das nicht akzeptieren. Ich lade 300 Leute zu meiner Hochzeit ein und sage, ich bezahle euch allen das Hochzeitsessen, es kommen nur 100. Aber ich habe es bestellt, das Essen. Und der Wirt sagt, tut mir leid, das Essen muss bezahlt werden. Bezahlt ist bezahlt. Also, der Herr Jesus hat für alle bezahlt. Nicht alle nehmen es an. Ja, ja, ich kenne die Gedanken, ich kenne diese Argumentation. Aber vergessen wir nicht, Hebräer 2, Vers 9 bleibt stehen und auch 1. Johannes 1 ist eine sehr, 1. Johannes 2, 1. Johannes 2 ist eine sehr klare Stelle in dieser Hinsicht. Können wir da gerade lesen? 1. Johannes 2, Vers 1 und 2. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn es vorkommt, dass jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher vor dem Vater Jesus Christus, einen Gerechten. Und der ist die Sühnung für unsere Sünden. Ja, nur für unsere? Nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. 1. Johannes 2, Vers 2. Nicht allein für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Ebenso 1. Timotheus 2, Vers 6. 1. Timotheus 2, Vers 6. Der sich als stellvertretendes Lösegeld gab für alle. 1. Timotheus 2, Vers 6. Der sich als stellvertretendes Lösegeld gab für alle. Vorher heißt es, Gott will, dass wie viele Menschen gerettet werden? Alle. Und dann sagt er, er hat das Lösegeld bezahlt für alle. Der Herr hat für so viele Menschen bezahlt, für die er will, dass sie gerettet werden. Und wie viel will er, dass sie gerettet werden? Für alle. Für alle.
2. Petrus
3, Vers 9. Vielen Dank. Passt genau dazu. Danke. Dass alle Raum zur Buße haben. Gott will, dass alle Menschen Raum zur Buße haben. Das heißt, dass alle Menschen Buße tun. 2. Petrus 3, Vers 9. Gut, das bringt uns jetzt zu Kapitel 10. Die Notwendigkeit des Opfertodes Christi im Blick auf die Versöhnung. Möchte jemand lesen die Verse 1 bis 4?
Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der Zukunft für den Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit dem gleichen alljährlichen Opfer, den man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünde mehr gehabt hätten. Stattdessen geschieht durch die Opfer alle Jahre ein Erinnern an die Sünden. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen.
Danke. Es sollte statt Bewusstsein, sollte Gewissen stehen. Das ist eine unglückliche Übersetzung von der Luther 84. Schlachter. Bewusstsein ist hier unglücklich. Es geht um das Gewissen. Das griechische Wort ist das Gewissen. Ein Gewissen von Sünden. Man macht sich ein Gewissen in Bezug auf Sünden. Nämlich ein schlechtes Gewissen. Es geht nicht nur um ein Bewusstsein, dass man Sünder ist. Es ist auch um das Gewissen, das nicht gereinigt ist, nicht wirklich zur Ruhe gekommen ist. Und wenn wir hier nicht das Wort Gewissen haben, verlieren wir den Bogen. Denn wir haben ja von dem Gewissen, ist ja schon gesprochen worden. Kapitel 7. Der konnte im Gewissen den nicht vollkommen machen, der das Gesetz, oder? Das aaronitische Priestertum konnte im Gewissen nicht den vollkommen machen, der im Alten Testament nahte. Und jetzt geht es um ein, dass der Mensch vollkommen gemacht, ans Ende, ans Ziel gebracht wird mit seinem Gewissen. Das Gewissen kommt zur Ruhe. Er bekommt ein wirklich entlastetes Gewissen. Und wie schön für einen Gläubigen, wenn er weiß, Gott, der Herr Jesus hat auch für meine vergangenen und für meine zukünftigen Sünden alles bezahlt, alles getragen. Gott wird meine Sünden nicht mehr vor sein Gedächtnis bringen zur Bestrafung. Das Alte Testament, die alttestamentlichen Opfer waren bloß Schatten der Wahrheit, der Wirklichkeit, die kommen sollte. Sie deuteten hin auf die Person und auf das Werk des Herrn Jesus Christus. In sich selbst waren sie nur Abbilder. Und das Bild mag schön sein, schön und gut sein, wenn ich die Wirklichkeit nicht habe. Wenn ich nicht zu Hause bin bei meiner Frau, dann mag es schön und gut sein, dass ich das Bild von meiner Frau herausnehme und anschaue. Aber wenn ich nach Hause komme, dann werde ich nicht vor ihr stehen und dann nehme ich das Bild raus und schaue das Bild an. Ja. Die wäre beleidigt, oder? Wenn ich das Bild einer Person vorziehe, während die Person selber mir gegenübersteht, beleidige ich die betreffende Person und beleidige ich Gott, wenn ich zu den Bildern zurückkehre, wo jetzt die Wirklichkeit gekommen ist. Also worin zeigt sich die Schwäche des alttestamentlichen Opfergottesdienstes? Was sagt er hier? Was ist die Schwäche? Vers 1. Das dürfen Sie beantworten. Bitte? Es bringt nicht zum Ziel, bringt im Gewissen nicht zum Ziel, werden alljährlich immerfort dargebracht werden, müssen immerfort dargebracht werden, gerade deshalb, weil sie nicht wirklich zum Ziel bringen, sondern dadurch geschieht nur ein jährlich Erinnern an Sünden. Also das Darbringen der Sündopfer konnte nicht das Empfinden der großen Entfernung zwischen ihnen und Gott wegnehmen. Oh, man merkt, es ist eine unendlich große Distanz zwischen mir und Gott. Ich bin ein armer Priester, der das Volk zwar vertreten muss, aber ich komme jedes Jahr zu Gott und ich weiß, es ist eine Entfernung da. Und sogar dadurch, dass ich jedes Mal kommen will, werde ich ständig daran erinnert, an diese Entfernung. An dieses, dass mein Ziel, Gewissen nicht am Ziel ist, dass mein Gewissen nicht wirklich entlastet ist. In Erinnerung bringen heißt vor das Gedächtnis bringen. Wir haben ein interessantes Beispiel im Alten Testament in 2. Samuel 20, Vers 24. Möchte ich kurz darauf hinweisen. 2. Samuel 20, Vers 24. Habe ich jetzt die richtige Stelle? Nein, jetzt habe ich die falsche Stelle. Nein. Vielleicht ist es... Ich muss es in der Pause nachschauen. Wir können das später. Ich habe hier die falsche Bibelstelle. Ich finde sie jetzt nicht in der Schnelligkeit. Jedenfalls vor das Gedächtnis bringen, um jemanden zu bestrafen. Eine Stelle haben wir trotzdem noch im Neuen Testament, da kann ich es bringen. In Offenbarung 16, Vers 19. Teile geteilt und die Städte der Völker fielen und Babylon, die Große, ihrer wurde gedacht vor Gott. Sie kam in Erinnerung vor Gott. Inwiefern kam sie in Erinnerung? Anlässlich wessen? Welcher Gelegenheit oder welcher Tatsache? Was wollte Gott jetzt tun? Gott denkt, da gibt es ja noch die Babylon. Da ist ja noch was zu erledigen. Und das kommt jetzt sozusagen, die Aufzeichnungen werden gebracht. Schaut mal nach, was war denn da mit Babylon? Ist sie bestraft worden dafür? Nein. Also, bitteschön. Sie muss noch bestraft werden. Und das gibt es im Alten Testament in dieser Stelle, die ich nicht gefunden habe, auch. Da denkt er dann, da gibt es ja noch einen Mann, den müssen wir noch bestrafen. Hol die Aufzeichnungen. Und dann wird seiner gedacht und dann kommt die Strafe. Vor Gedächtnis bringen, also erinnern heißt hier, vor das Gedächtnis bringen, um zu bestrafen. Und hier heißt es, da geht es um Belohnung von Mardochai, das war auch was. Und bei Haman? Mardochai wird belohnt, ja. Und Haman, und es gibt das negative Beispiel, es gibt aber ein... Ja. Und verwendet er dort auch dieses Wort? Es gibt eben da an die Stelle, wo er genau dieses Wort, wo das dieser Gedanke, das kam ins Gedächtnis vor dem König. Wir finden das dann schon. Das müssen wir jetzt nicht. Ja, im positiven Sinn. Jetzt kommt Noah in Erinnerung. Und genauso, wie es im positiven Sinn verwendet wird, kommt es auch im negativen Sinn. Da denkt Gott dran, da ist noch einer zu bestrafen. Oder der König denkt dran, da ist noch einer zu bestrafen. Und dann kommt das ins Gedächtnis vor den König. Ja? Und genauso, wir finden die Stelle dann schon. Und so ist das hier gemeint. Und wir müssen das Erinnern im Lichte von Vers 17 und 18 lesen. Hebräer 10, Vers 17 und 18. Vers 17 vor allem, oder? Und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken, werde mich nicht mehr daran erinnern. Ich werde sie nicht ins Gedächtnis rufen. Bei diesen Leuten, ist das nicht ein herrlicher Gedanke? Da komme ich im Himmel an und dann sagt Gott, müssen wir da noch was ins Gedächtnis rufen? Gibt es da nicht noch, hol mal die Aufzeichnungen. Nein, nichts da. Ah, gibt's nichts? Okay, wunderbar. Es gibt nichts, was mir im Gedächtnis, keine Sünden sind ins Gedächtnis zu rufen. Er wird sich dieser Sünden nicht mehr erinnern. Wir schämen uns über Dinge der Vergangenheit, die wir getan haben. Wir schämen uns zu und werden rot. Bitte. Ja, das ist es. Das ist es, jetzt haben wir es. 2. Samuel 21 und 2. Samuel 21 und wo ist jetzt der Vers? Ja, ich suche dieses Wort Gedachte. Dieses Wort. Wir finden es schon. Vielleicht ist es Vers 24. Ja. 2. Samuel. Der uns zu vertilgen gedachte, nein. Ihr habt jetzt eine Aufgabe, aber bitte nicht während der Stunde, sondern in der Pause. aber jetzt zu dem Gedanken zurück. Gott denkt nicht mehr dran. Gott bringt sie nicht mehr in Erinnerung, meine Sünden, bei dem Gerichtstage. Und das ist dieser schöne Gedanke. Aber hier bei diesen Priestern, oh Gott bringt sie ständig in Erinnerung. Jedes Jahr bringt Gott die Sünden in Erinnerung. Welch eine Belastung für das Gewissen. Jedes Jahr. Denn wenn sie kein Gewissen mehr von Sünden gehabt hätten, hätten sie ja aufgehört, darzubringen. Aber so müssen sie. Und es wird jedes Mal vor Gott in Erinnerung gebracht. Alle diese Sünden des Volkes. Sie hatten nie das Empfinden, wirklich ganz und endgültig angenommen zu sein. Von Gott. Und jetzt hat der Verfasser, und wir müssen uns jetzt wieder in die Situation hineinversetzen, in die dieser Brief geschrieben ist. Der Verfasser schreibt ja an diese Geschwister, die in Gefahr standen, ins Judentum zurückzugehen. Und der Verfasser hat jetzt die Aufgabe, wie kann ich meine Empfänger, meine lieben Geschwister, überzeugen davon, dass Israel aufhören soll mit dem Opfer darbringen? So wie Gottes, das Problem ist aber, die werden sagen, ja, aber Gott hat es vorgeschrieben. Wir können doch nicht gegen die Bibel handeln. Gott hat ganz klar vorgeschrieben, was wir zu tun haben. Und du sagst jetzt, wir sollen aufhören zu opfern? Er kann nicht sagen, ja, der Apostel Paulus hat gesagt, wir sollen aufhören. Ja, was soll das? Wer ist Paulus? Er macht es viel weiser. Er könnte sagen, ja, aber Paulus ist ja vom Herrn Jesus gelehrt und so weiter. Nein, er macht es viel, viel direkter. Er sagt, lest euer Altes Testament. Und zwar nicht 3. Mose 16, sondern Psalm 40. Er wurde später geschrieben. Das ist neuer, das ist frischer. Was steht im Psalm 40? Und er zitiert, also wir müssen den Text lesen. Vers 4, es ist unmöglich, dass Blut von Stieren und Ziegenböcken Sünden hinwegnimmt. Vers 5, darum sagt er, wenn er in die Welt kommt, Opfer und Dargebrachtes wolltest du nicht, aber einen Leib richtetest du mir zu. An Brandopfern und Opfern für Sünde hattest du nicht wohlgefallen. Dann sagte ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches ist über mich geschrieben, um deinen Willen Gott zu tun. Also, er zitiert hier, Opfer und Gaben wolltest du nicht, steht in eurer Bibel, in eurer alten, eurem Alten Testament. Gott hat schon im Alten Testament vorausgesagt, vorausgesprochen von dem Messias. Und der Messias spricht hier zu dem Vater. Opfer und Gaben wolltest du nicht. Ja. Ja, das Wort ewig ist in diesem Fall, es steht im Hebräischen nicht ewig. Es steht eine Ordnung, eine für die Welt andauernde Ordnung. Olam heißt es, Olam ist ein Zeitalter oder eine Weltzeit. Die Ordnung gilt, solange die Welt steht, oder? Die Ordnung gilt, solange die Welt steht. Und diese Welt kann sich jetzt beziehen auf die alttestamentliche Welt, auf die Bundeswelt. Und dann kann das sehr wohl, also wenn ewig steht, müssen wir immer den Kontext beachten. Ewig in welchem Sinn? Und es gibt viele, viele solche Ausdrücke, wo ewig ganz kurz ist. Ja? Ich kann dann ein paar Beispiele suchen, ich habe es jetzt nicht gerade parat, aber das Wort ewig ist nicht immer ewig. Das Wort ewig ist dann ewig, wenn es sich auf die zweite Welt bezieht, wenn er ganz klar sagt, von der zukünftigen Welt, dann ist es klar, da sagt er, die hat kein Ende, seines Königreiches hat kein Ende, oder? Das heißt, das Königreich Christi ist ewig, tatsächlich, hat kein Ende. Aber wenn er jetzt von dem Passa zum Beispiel, der Passaritus, der dauert ewig, ja? Das ist eine ewige Ordnung, für auf alle Geschlechter hin, sagt er dort. Und dieses Wort ewig heißt auf die Zeit bezogen, auf die Welt bezogen, auf die jeweilige Welt bezogen. Im Griechischen heißt Aionios, heißt auch genau das Gleiche, zeitalterlich oder weltzeitlich, auf diese Weltzeit bezogen, solange die Welt steht. Und da gibt es jetzt die alte Welt, die Welt des alten Bundes, da gibt es die neue Welt, die Welt des neuen Bundes, da gibt es die ganze neue Schöpfung. Und da muss man das jeweils im Kontext beachten. Natürlich dürfen wir nicht so weit gehen wie die Allversöhner. Die haben ja gerade die Allversöhnungsanhänger, kennt ihr die? Das ist eine Lehre der sogenannten Allversöhnung, dass zum Schluss alles gerettet wird, jeder gerettet wird. Kennt ihr, habt ihr die Lehre gehört? Ist bekannt. Die ist bei uns im Süden Deutschlands also stark verbreitet. Im Schwarzwaldgebiet, da haben sich Allversöhner sehr stark verbreitet. Und da haben wir immer wieder zu tun mit denen, die sagen, dass es soweit kommt, dass zum Schluss der Teufel auch sich bekehrt. Und das Argument, warum? Wie kommt man drauf? Sie sagen, ja, ewig heißt nicht ewig. Ewig heißt nur so lang, eine lange Zeit, eine sehr lange Zeit, aber dann hört es auf. Und wenn von der Hölle die Rede ist, dass die Hölle ewig ist, dann heißt es einfach eine lange Zeit und irgendwann hört sie auf und dann zum Schluss sind alle gerettet, auch der Teufel. So ist das Argument. Aber sie haben eins vergessen. Ewig bezieht sich immer auf die Welt. Das Wort ewig bezieht sich auf die Welt, solange diese Welt existiert. Nun, die Frage ist jetzt, wenn es auf diese Welt sich bezieht, das Diesseits, dann geht es immer auf die, solange diese Welt sich existiert. Zum Beispiel Prediger, kommt das öfters vor, oder? Der Mensch, der unter der Sonne ist und die Zustände, die sind ewig. Ja? Die Erde bleibt ewig, sagt er, die Erde besteht ewig. Steht dort in Prediger, die Zeugen Jehovas bringen die Stelle immer wieder. Sagen, ja, die Erde bleibt ewig. Vergessen aber nicht, er bezieht sich auf diese Welt hier. Das heißt, die Erde bleibt die ganze Zeit. Wir sterben, der Mensch stirbt, die Erde bleibt. Noch einer kommt auf die Welt, stirbt wieder, die Erde bleibt. Die bleibt ewig. Solange eben Gott diese Welt, die Zeit, die Gott bestimmt hat für diese Welt. Und nachher spricht ja aber die Bibel auch von einer anderen Welt, von einer jenseitigen Welt, von einer Welt hinter dem Vorhang. Und wie lange bleibt die? Da sagt uns die Bibel mit ganz deutlicher Sprache, die Tage werden nicht aufhören. Und nicht aufhören ist nicht aufhören. Seines Reiches wird kein Ende sein. Es wird wirklich nicht kein Ende sein. Und wenn also von dieser jenseitigen Welt die Rede ist, da gehören auch die ewigen Zustände hinzu, wie das ewige Gericht, wie der ewige Feuersee. Da kann ich nicht sagen, ja, wenn das diesseitige Ewig nur auf eine gewisse Zeit begrenzt ist, dann ist das jenseitige Ewig auch auf eine Zeit begrenzt. Dann heißt das einfach, ja, das hört nach ein paar Jahrhunderten oder Jahrtausenden auf. Nein, das ist nicht so. Aber jetzt dieses Wort, das sei für Israel eine ewige Ordnung, das ist genau bezogen, solange es diese Ordnung gibt, solange dieser alttestamentliche Bund, Zeit des alten Bundes andauert. Aber Gott sagt, diese Zeit des Bundes hat einmal ein Ende und damit hat das Passafest ein Ende, damit hat das Opfern ein Ende und damit hat der ganze jüdische Opfergottesdienst ein Ende und Priesterdienst ein Ende. Jetzt sagen die Hebräer oder die Juden sagen, es steht doch in Gottes Wort, man muss das tun. Wieso kannst du jetzt sagen, man soll aufhören? Nun, lesen wir Psalm 40, sagt er. Und Psalm 40 sagt doch ganz klar, Tieropfer können Gott nicht zufriedenstellen. Tieropfer hast du nicht gewollt und Gaben, Speisopfer. Blutopfer und Speisopfer. Hast du nicht gewollt? Aber einen Leib hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hattest du nicht wohlgefallen. Da sagte ich, siehe, ich komme. Weil Gott das Volk in die Schule nahm, eine lange Schule, sie mussten lernen, was Stellvertretung heißt. Sie mussten, wie sollten sie jemals auf den Messias vorbereitet sein, wenn sie das ABC der göttlichen Lehre nicht lernen, dass es eine Stellvertretung geben muss, dass Gott eine Stellvertretung akzeptiert für Sünde. Und so hat er ihnen die Opfer gegeben und sie lernen, aha, Opfer stellvertretend für uns, wenn wir sündigen, das ist eine ernste Sache und ich muss sterben. Wenn ich sündige, muss ich sterben, oder? Und jetzt darf ich durch die Gnade Gottes, darf ich jetzt meine Hände auf das Tier legen und das Tier stirbt an meiner Stelle. Während ich sozusagen die Hände drauf lege, wird das Tier getötet und muss sein Blut vergießen. Dann wird das Blut extra aufgefangen, damit die Israeliten lernen, den Wert des Blutes. Im Blut liegt das Leben. Der Blutkreislauf ist verantwortlich dafür, dass es ein Leben, dass das Tier lebt und der Mensch. Im Blut ist das Leben und ich habe euch das Blut auf den Altar gegeben, um durch das Blut Sühnung zu erwirken für eure Sünden. 3. Mose 17, etwa Vers 11. Und habe ich euch also das jetzt als Stellvertretung gegeben und jetzt sollten die Israeliten das lernen, aber jetzt kommt der Messias und jetzt müssen die Juden lernen, hey, das steht schon in unseren Schriften, dass der Messias kommt und dass Gott nicht mehr die Brandopfer und Sündopfer, dass ihm die nicht gefallen. Sie haben ihm nie gefallen, denn wieso sollte denn ein Stier die Sünde von einem Menschen wegnehmen können? Das war nur Lektion, Schatten, Bilder, bildhafte Darstellungen des einen Opfers Jesu Christi. Und jetzt lernen sie, aha, das ist ja noch nicht das letzte Wort, das mit den Tieropfern. Das war vorbereitend für den Messias. Und jetzt kommt der Messias und sagt, hier ist mein Leib. Interessant ist der Unterschied. Im hebräischen Text steht, Ohren hast du mir gegraben. Hier steht, einen Leib hast du mir bereitet. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Stellen, zwischen Alten und Neuen Testament. Man fragt sich, wieso steht da Ohren und da steht Leib? Das hängt möglicherweise damit zusammen, dass wenn man das Ohr hat, dann hat man den Leib. Der Sklave, der ägyptische Sklave, was macht man? Der israelitische Sklave, da hat jemand, ein Israelit, hat einen anderen Bruder, der ist verarmt und hat ihn als Sklaven angestellt. Und jetzt heißt, das Gesetz sagt in 2. Mose 21, du musst jetzt 6 Jahre dienen, wenn du Sklave bist, 6 Jahre dienen, im 7. Jahr darfst du frei ausgehen. Ist die Sklaverei vorbei. Und jetzt sagt der Sklave vielleicht, es war so schön bei meinem Herrn und ich habe inzwischen Familie bekommen und ich liebe meinen Herrn und ich liebe meine Frau und meine Kinder und so weiter. Es ist so schön gewesen, mein Herr war ein guter Herr. Könnte ich nicht weiterhin Sklave bleiben? Freiwilliger Sklave? Dann sagt der Israelit, also gut. Gott sagt, dann soll sich dieser an die Türpfosten stehen mit seinem Ohr und soll das Ohr durchgraben lassen. Dann wird das Ohr durchgegraben, er wird ein Loch gebohrt mit einem Pfriemen. Und dann bist du Sklave auf ewig. Auf ewig übrigens, auf ewig, Sklave auf ewig. Wie lange? Solange die Ewigkeit für diesen Menschen dauert auf der Erde. Nämlich 30 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre. Wieder auf die Zeit bezogen, die er jetzt da lebt. Sklave auf ewig. Und so, wenn du das Ohr hattest, dann hast du den Sklaven, den ganzen Menschen. Das ist natürlich auch eine Symbolik, oder? Wenn du das Ohr von jemandem hast, dann hast du. Das ist bei den Kindern auch so, oder? Wenn wir das Ohr der Kinder haben, dann ist gut. Gehorchen heißt, kommt von Hören.
Der Ausdruck weist hin auf die Bildung der Gehörgänge bei der Entwicklung des Kindes im Mutterleib. Hier steht das Ohr, das den Gehorsam betont, als Teil für das Ganze, den Leib. Im Neuen Testament wird dieser Vers aufdeutend wiedergegeben mit einem Leib, aber hast du mir bereitet. Hier steht wie gegraben der Ausdruck.
Ja, vielen Dank, das ist sehr gut. Auf Lateinisch heißt das pars pro toto, ein Teil für das Ganze. Das heißt, das Ohr steht für das Ganze. Das Ohr steht für den ganzen Leib. Also der Herr Jesus sagt, einen Leib hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hattest du nicht wohlgefallen. Siehe, ich komme. Klammer, in der Rolle steht von mir geschrieben, Klammer geschlossen. Siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Darum sagt er, heißen die einleitenden Worte, er. Darum sagt er. Und es geht zurück auf Kapitel 9, Vers 29. Wer ist der Er? 9, Vers 28. So wird der Christus, nachdem er einmal dargebracht wurde und so weiter, der Christus, denen zum Heil erscheinen, oder? So wird der Christus. Das Subjekt ist der Christus. Und in Vers 5 von Kapitel 10, darum sagt er, wenn er in die Welt kommt, ist immer noch das gleiche Subjekt, Christus. Er sagt, wenn er in die Welt kommt, Christus, Opfer und dargebrachtes wolltest du nicht und so weiter. Vers 8, oder haben wir das fertig gelesen? Ja, Vers 8 bis 9. Wenn er oben sagt, Opfer und Dargebrachtes und Brandopfer und Opfer für Sünde wolltest du nicht, noch hattest du Wohlgefallen daran, die nach dem Gesetz entsprechend dargebracht werden. Und dann sagt, siehe, ich komme deinen Willen, o Gott, zu tun, so hebt er das erste auf, damit er das zweite hinstelle oder einsetze. Also wenn er das sagt, du wolltest keine Opfer, und wenn er dann sagt, ich an der Stelle der Opfer, ich komme, um deinen Willen zu tun, dann sagt er, also weg mit den Opfern, ich komme jetzt. Dann hebt er die Opfer auf, das erste hebt er auf, um das zweite einzusetzen, das ist das Opfer seines Leibes. Und in diesem Willen, siehe, ich komme, deinen Willen zu tun, in diesem Willen, Jesu Christi, den Willen des Vaters zu tun, in diesem Willen sind wir Geheiligte, und zwar durch das Darbringen des Leibes Jesu Christi ein für allemal. Das konnten die alttestamentlichen Opfer nicht. Aber jetzt, da die neutestamentlichen Heiligen ein für allemal gereinigt sind, ist jede Wiederholung einer Opferung absolut sinnlos und daher ausgeschlossen. Wenn der Herr Jesus einmal sich geopfert hat, ein für allemal geopfert hat, dann ist es nicht sinnlos, das Opfer zu wiederholen, irgendwelche Opfer zu wiederholen oder irgendwelche Opfer aus dem Alten Testament zu bringen. Die katholische Kirche macht es falsch. Die katholische Kirche opfert den Herrn Jesus jeden Sonntag. Jeden Sonntag findet eine Schlachtung statt in der katholischen Kirche. Ein Opferschlachten. Und zwar der Herr Jesus wird geopfert. Der Priester der Kirche, deshalb heißt er Priester, nimmt Jesus in der Hostie, verwandelt das Brot in seinen Leib und dann opfert er den Herrn Jesus in dem Brot. Und dann kommen die Gläubigen und dann essen die Gläubigen den Herrn Jesus in dem Brot. Das ist eine ganz wichtige Lehre der Kirche. Das Brot, das die Gläubigen essen, das ist ja Oblate, diese Hostie heißt es dort, das die Gläubigen essen, das ist Jesus Christus. Das ist heilig, und dann sagen sie Transsubstantiationslehre. Das heißt, die Substanz des Brotes ändert sich durch die Wandlungsworte. Der Priester sagt, dies ist mein Leib, und in dem Moment, wo er sagt, dies ist mein Leib, ist jetzt das Brot verwandelt in Christus. Und jetzt ist, dann sag mal, die Substanz des Brotes ist nicht mehr das Brot, sondern jetzt ist das Brot eine andere Substanz. Jetzt ist das Leib Christi. Diese Lehre hat Thomas von Aquin sehr deutlich dann auch zur Formulierung gebracht. Der war wirklich ein Irrlehrer, erster Klasse. Diese Irrlehre ist schon über 1000 Jahre alt. Aber jetzt zurück. In diesem Willen sind wir geheiligt, ein für allemal. Geheiligt heißt Gott zugeordnet und rein, rein gemacht. Jetzt sagt er also, die Gläubigen sind jetzt geheiligt, und wenn sie rein gemacht sind, dann dürfen sie Zugang haben. Als Geheiligte können sie jetzt zu dem Allerheiligsten Zugang haben und alle Zeit Zugang haben. Da wird er gleich noch drauf zurückkommen. Und jeder Priester steht da und leistet den Dienst Tag für Tag und bringt dieselben Opfer vielmals dar, welche niemals imstande sind, Sünden wirklich wegzunehmen. Aber er, nachdem er ein Opfer für die Sünden dargebracht hatte, setzte sich für immer zur Rechten Gottes. Ich merke gerade, wir sind schon wieder bei unserer Pausenzeit angelangt. Machen wir hier Pause.